Guten Morgen, alle, die auch noch dazugekommen seid. Schön, dass ihr da seid. Danke, Jesus. Ich will heute Morgen mit euch und mit uns darüber reden. Wir haben ja vor ein paar Wochen angefangen, lass mich so als Einstieg nochmal, wir haben vor ein paar Wochen angefangen, uns angeschaut, dass Jesus sagt, ich bin der ich bin, also ich bin, ego, emi. Und wir haben auch angeschaut in der Bibel und gesehen, dass er diese Redeformel benutzt, um klarzustellen, dass er der ewige Gott ist. Dabei gibt es natürlich noch viele andere Bibelstellen, die sagen, dass er der ewige Gott ist. Gott der Vater ist ewiger Gott, Jesus ist ewiger Gott, der Heilige Geist ist ewiger Gott. Sie haben verschiedene Aufgaben, das habe ich schon mal erklärt gehabt. Und heute Jesus sagt, ich bin die Tür. Ich habe das so gelassen, wie er selber es gesagt hat, aber am liebsten hätte ich heute gesagt, Jesus sagt, ich bin deine Tür. Ich bin für dich die Tür. Egal, wo du im Leben stehst, Jesus sagt, ich bin die Tür. Wenn du vielleicht in einem Umfeld oder einem Feld von Ausweglosigkeit für deine persönliche Situation stehst und du sagst, wie soll das weitergehen, dann sagt Jesus, ich bin die Tür, komm zu mir und ich bringe dich aus diesem Umstand raus und ich bringe dich in das, lass mich mal fromm reden, verheißene Land, in mein Land, in das Reich Gottes. So, wenn wir in das Alte Testament hineinschauen, da stellen wir fest, dass die Tür zum Allerheiligsten, zu Gott, ein Vorhang war. Das ist hier, wir sehen diesen Vorhang hier und da ist die Bundeslade, ich sage immer wieder die Truhe fast, aber die Bundeslade. Und da sind die Cherubim drauf und da sind die Gesetzestafeln des Mose drin, da ist Aarons Stab und so weiter. Also auf jeden Fall, so dieser Vorhang trennte das Allerheiligste vom Heiligtum. Also in der Bibel gibt es ganz weiter den Vorhof, dann das Heilige und dann das Allerheiligste. Hier vor dem Vorhang stehen die Räucheraltäre, und wo Opfer gebracht wurden. Und hier hinter dem Vorhang, da durfte nur der hohe Priester rein. Niemand sonst, auch kein gewöhnlicher Priester. So, und er ging und hat zum Beispiel einmal im Jahr für das Volk das Blut an diese Bundeslade gebracht und hat so Sühne geschaffen für das Volk. Aber direkt Kontakt mit Gott konnte nur der hohe Priester haben und die Priester in einer gewissen Form des Dienstes. Aber es war dem hohen Priester vorbehalten. Der hohe Priester hatte zum Beispiel dann so Glöckchen an seinem Gewand. Wenn der dann dahinter reinging, dann hat man gesagt, solange die Glocken bimmeln, lebt er noch. Für manche Leute war dann das Problem, was ist, wenn es aufhört zu bimmeln und er liegt tot dahinter? Es kann ihn ja keiner rausholen, denn jeder, wenn er nicht hoher Priester ist, und da reingeht, würde tot umfallen. Also hatten sie dann eine Lösung gefunden, man hat ein Seil an sein Bein gebunden. Und er sagt, wenn es aufhört zu bimmeln und er auf Rufen und nichts mehr reagiert, dann ziehen wir ihn raus. Aber dann wissen wir, er ist sowieso tot. Ne? Also es war nicht so, es war kein direkter Zugang zu Gott für den gewöhnlichen Menschen. Und ich lese mal gerade, was Gott dem Mose gesagt hat. 2. Mose 26, 31 bis 33. Und du sollst einen Vorhang, wörtlich ein absperrendes, anfertigen, aus violettem und rotem Purpur und Karmesinstoff und gezwirntem Byssus. In Kunststickerarbeit soll man ihn machen mit Cherubim. Also wir hatten das da, ne, die Cherubim, die auf dem Vorhang sind. Da sind sie drauf. Diesen Vorhang hänge an vier Säulen aus Akazienholz auf, die mit Gold überzogen sind. Auch ihre Nägel sollen aus Gold sein und die auf vier silbernen Fußgestellen stehen. Und zwar sollst du den Vorhang unter den Haken anbringen und bringe dorthin auf die Innenseite hinter dem Vorhang die Lade des Zeugnisses. Also das ist diese Lade hier. Die Lade des Zeugnisses. So soll der Vorhang oder das Absperrende hier, so soll der Vorhang für euch das Heilige und das Allerheiligste, wörtlich das Heilige der Heiligkeiten, voneinander scheiden. Also dieser Vorhang soll das Heilige der Heiligkeiten von dem übrigen Geschehen im Zelt der Begegnung und später auch im Tempel trennen. Also es war kein Zugang für den normalen Menschen in das Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes. Dann kam ein Tag, an dem Gott herging und diesen Vorhang eigenhändig zerstörte. Dieser Vorhang war eine vorläufige Ordnung und er war nicht daran gedacht, weil Gott hatte den Menschen geschaffen, er sagte das schon zu Mose, ich will, dass alle mir Söhne und Töchter sind. Ich möchte gerne mit allen zusammenleben. Ich möchte, dass wir miteinander Beziehung haben. Aber es war nicht möglich, denn durch das Tierblut und durch die Tieropfer konnte keine Versöhnung, keine Sühnung geschaffen werden. Ich habe an zwei Sonntagen in Michelstadt über Bereiche des Hebräerbriefes gesprochen und das auch dargelegt. Und was wir da festgestellt haben, war dieses, dass wenn die Israeliten ein Opfer darbrachten, es war so, man konnte ein Schaf darbringen, ein größeres Tier, oder für Leute, die minder bemittelt waren, kein Geld hatten, die konnten als Opfer eine Turteltaube bringen. Das heißt, die Turteltaube, der Kopf ab, das Blut floss, damit diese Person, das Schuld bedeckt wurde, das Blut der Tiere konnte Sünden nicht entfernen. Aber was ja noch viel erstaunlicher ist, der Hebräerbrief sagt, das Blut des Opfers sagte jedes Mal dem Klienten, jedes Mal dem, der das Opfer brachte, du bist ein Sünder. Das heißt, das Opfer war ein ständiges Hinweisen darauf, auf die Sündhaftigkeit des Menschen. Und das war ständig, das böse Gewissen wurde dem Menschen auch nicht genommen. Weil der Hebräerbrief sagt, Tierblut kann keine Sünden entfernen. Und schon vor Grundlegung der Welt war das im Gespräch mit Gott und dem Sohn und mit dem Vater, wenn der Mensch aus meiner Gegenwart geht, sündigt und mich verlässt, dann gibt es nur ein Mittel, einen Weg, dass dieser Mensch wieder versöhnt wird mit Gott. Da muss ein Mensch ein Opfer bringen, der nie gesündigt hat, der keinen Fehler hat in seinem Leben, keinen Fehler. Und so einen Menschen fand man nicht. Und deshalb gab es eine Ratsversammlung zwischen Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und Jesus sagte, wir sehen es im Johannesevangelium, ich habe mich entschieden, freiwillig zu gehen. Und dann sandte Gott ihn, sagt Gott, okay, mein Sohn, du gehst, so wie du es wünschst. Jesus tat es freiwillig. Und es musste ein Opfer geschehen, jemand musste sterben für uns. Denn normalerweise war es so, jeder Mensch gehörte wie dieser Turteltaube Kopf ab. Das war, was auf jeden Menschen wartete. Weil die Schuld, jede Seele, die sündigt, jeder Mensch, der sündigt, ist des Todes, muss sterben. Und dann kam Jesus und sagt, und Gott der Vater sagt es und der Heilige Geist, aber Jesus sagt, Gott sagt, ich will nicht, dass der Mensch stirbt, ich will, dass der Sünder lebt. Aber er hat keine Möglichkeit der Sühnung. Es muss jemand kommen, der ihn auslöst durch ein Lösegeld. Und das muss ein Blutopfer sein, so sagen es die ewigen Gesetze. Und Satan übrigens hat auch peinlich genau darauf geachtet. So, und es muss ein Blutopfer sein, jemand, der nie gesündigt hat, der aber als Mensch gelebt hat. Deshalb wurde Jesus Mensch. Und dann kam Jesus in diese Welt und dann wurde er für uns getötet. Eigentlich gehörten wir Kopf ab, aber Jesus sagt, ich halte meinen hin, mach meinen Kopf ab. Einfach gesagt, ich sterbe für euch. So, und als Jesus am Kreuz von Golgatha starb, aber vielleicht nochmal zurück, der Hebräerbrief sagt, die Opferungen, die das Volk Israel brachte, war ein ständiges Erinnern an die Sünde. Es war immer nur, du bist schuldig, du bist schuldig. Also wenn jemand kam und das Tieropfer, das Blut floss, dann kann man sagen, ach, jetzt bin ich gut dran. Nein, sagt der Hebräerbrief, gar nicht, denn dieses Blut sagt, du bist schuldig. Es war und du bist ein Sünder und du kannst vor Gott nicht bestehen. Und dieses Blut bedeckte vorläufig die Schuld, aber es signalisierte oder schrie letztlich dem Sünder ins Gewissen, es schrie ihm ins Gewissen, du bist schuldig. So. Und man konnte nicht los sein vom bösen Gewissen. Jedes Mal, wenn du in die Gegenwart Gottes kamst mit einem Opfer, außerhalb dieses Vorhangs, wenn du in die Gegenwart Gottes kamst mit deinem Opfer, da bekamst du eigentlich gar nicht Erlösung in dem Sinn in deinem Gewissen, sondern in dein Gewissen wurde reingeschrien, du bist schuldig, du bist schuldig, du bist schuldig. Das wurde reingerufen. Und dann kam Jesus. Und der Hebräerbrief sagt, ich greife es vor, er hat uns losgemacht, Jesus hat uns losgemacht vom bösen Gewissen. Wir Neutestamentler müssen nicht mehr mit einem schlechten Gewissen durch die Welt laufen. Ist das nicht toll? Ein gutes Gewissen zu haben. Ein gutes Gewissen. Aber Paulus sagt auch, wir können das wegstoßen. Er sagt, manche sind in ihrem Glauben irre gegangen, manche Leute führen immer dumme Gespräche, manche Leute sind immer am Kritisieren, sie sind immer am Meckern. Und Paulus sagt, sie haben ihr gutes Gewissen wieder von sich gestoßen. Und sie sind jetzt gebrandmarkt in ihrem Gewissen. Das heißt, sie sind nicht wirklich frei. Okay, so. Dann in Matthäus 27, Vers 50 und 51, da heißt es, Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben nach unten. Von oben nach unten. Also es war nicht so, dass irgendein Mensch gekommen und hat gesagt, jetzt reiße ich mal unten auf und wir reißen auseinander. Nein, er war zu hoch, es war zu groß. Gott selber kam und zerstörte den Vorhang. Er packte auf, riss ihn auf und auf einmal war das Allerheiligste frei für jedermann. Das heißt, der Zugang zu Gott war jetzt für jeden Menschen möglich. Ist das verständlich? Er war jetzt für jeden Menschen möglich. Nicht nur für den hohen Priester. Nein, auch für jeden. Und die Bibel sagt ja, jeder Gläubige im Neuen Testament ist ein Priester. Ihr seid ein heiliges Priestertum. Und ihr seid ein königliches Priestertum. Also manche Übersetzungen sagen, wir sind Könige und Priester. Das stimmt natürlich nicht, denn es gibt nur einen König und das ist Jesus. Und da steht auch im Grundtext steht auch nicht, dass wir Könige sind. Er hat uns gemacht zu einem Königtum, heißt es wörtlich, und zu Priestern. Also das Königtum, das Königreich. Wir gemeinsam, Gläubige auf der ganzen Welt, die Jesus in ihr Leben aufgenommen haben, von neuem geboren sind, diese Menschen auf der ganzen Welt, sie bilden dieses Königreich Gottes, dieses Königtum. Wir sind Gottes König. Und in diesem Königreich sind wir Priester. Da sind nicht nur ein paar Leute, die ausgehen, ihr seid Priester. Nein, Gott nennt uns alle Priester. Er nennt auch die Frauen Priester. Also, das nur so nebenbei. Der Vorhang zerriss in zwei Teile, Hebräerbrief, Hebräer Kapitel 10. Da ist jetzt ein neuer, ein lebendiger Weg, und zwar direkt zu Gott. Im Alten Testament hatte keiner, außer der Hohepriester, direkten Zugang zu Gott. Wir wissen im Zelt der Begegnung, Mose war dort. Mose sah Gott von Angesicht zu Angesicht. Wir sehen auch, dass Gott sich verschiedentlich offenbart. Wenn wir zum Beispiel schauen, dass Abraham, Isaac und Jakob, hat Gott sich ihnen offenbart als Jahwe oder als der ewige Gott. Aber dann, als er mit Mose sprach, dann sagte er, dir offenbare ich mich als Herr. Also Gott hat immer auf verschiedene Arten und Weisen oder verschiedene Bereiche, wie er sich offenbart, in denen er sich offenbart. So, Hebräer Kapitel 10, ab Vers 19. Da wir nun Brüder durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, wörtlich heißt bei Eintritt Eingang, also Brüder, da wir nun Brüder durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben, dieses Wort Freimütigkeit, Luther übersetzt es mit Zuversicht. Das griechische Wort bedeutet Offenheit, das griechische Wort bedeutet Kühnheit, das bedeutet Redefreiheit. Das griechische Wort sagt, du brauchst nicht in die Gegenwart Gottes zu schleichen. Komm offen, mit erhobenen Hauptes. Und er sagte sogar, wenn du in Schwierigkeiten bist, wenn du dringend Hilfe brauchst, egal wodurch du in Schwierigkeiten geraten bist, Gott geht nicht her und sagt, wenn du in dieser und dieser Schwierigkeit gerätst. Er sagt, egal in welche Schwierigkeit du gerätst, er sagt, hau nicht ab, sondern komm in meine Gegenwart mit Kühnheit, mit Offenheit. Warum mit Kühnheit? Weil alle Schuld und Sünde, die du begangen hast in der Vergangenheit, die du vielleicht heute tust und die du morgen oder irgendwann tun wirst, all das hat Jesus schon bezahlt. Gott war in Christus und versöhnte die Welt, den ganzen Kosmos, mit sich selbst, ihnen ihre Übertretungen nicht mehr zurechnen. Kein Mensch geht verloren wegen seiner Sünde, weil Jesus für jeden Menschen, der war, der ist und der kommen wird, alle Schuld bezahlt hat. Jesus sagt, es gibt nur einen Grund, warum Menschen verloren gehen, weil sie nicht glauben an mich. Und das wird die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes sein, sagte er, wenn er kommt. Er wird die Welt, den Kosmos, die Menschen darum, die ganzen Systeme, er wird überführen von der Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Sünde, Hamartia, habe ich gesagt, Zielverfehlung. Das Wort Sünde, Hamartia, kommt ja aus dem griechischen Sport, vor allem aus dem Speerwurf. Wenn zum Beispiel eine Sportveranstaltung war und ein Sportler, er warf den Speer auf das Ziel zu und er verfehlte das Ziel, dann sagte man Hamartia, gesündigt. Das Ziel verfehlt. Sündigen heißt Ziel verfehlen. Gott hat für uns einen guten Weg gedacht, wenn wir aber nicht mit ihm gehen, verfehlen wir das Ziel. Das ist, nennt die Bibel Sünde. Da gibt es Hamartia Sünde, die Sünde aus Versehen, dass man aus Versehen sündigt, weil man es nicht besser gewusst hat. Oder es gibt Sünde, die man auch bewusst tut. Ich entscheide mich bewusst. Ich weiß, dass, wenn ich das jetzt tue, dann ist das verkehrt, aber ich tue es trotzdem. Das ist beides Hamartia. Wenn wir das Ziel verfehlen, das ist Hamartia. Vers 20. Also wir haben gesagt, da wir nun Brüder durch das Blut Freimütigkeit zum Eintritt in das Heiligtum, Vers 20, den er uns eröffnet hat, als einen neuen, lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Er hat uns einen neuen Weg eröffnet. Und dieser neue Weg, da ist es, das griechische Wort sagt enkainizo, qualitativ neu. Nicht nur neo, ich habe was neu gemacht oder ein erweitertes Neu. Nein, ich habe etwas, was es bis dahin nicht gab, qualitativ neu, einen neuen Zugang gemacht. Der Vorhang, der trennte, von Gott trennte, der Vorhang, Gott selber hat ihn beseitigt. Er hat ihn beiseite geschafft. Und er sagt, jetzt geht man in meine Gegenwart, geht man nicht mehr durch einen toten Vorhang. Man muss nicht also einen Vorhang beiseite schieben, so Gott, da bin ich. Sondern die Bibel sagt, Jesus ist uns zu einem lebendigen Vorhang, wir werden es nachher sehen, er ist uns zur lebendigen Tür geworden. Ich brauche mal zwei Leute zum Demonstrieren. Oder komm du mit deiner Frau, kannst auch deinen Schatzi mitnehmen. So, also, und du, komm mal her, dir machen wir doch was. So, also hier, da setzt du dich jetzt mal drauf. Ja, so, wenn du magst. So, und ihr stellt euch so gegenüber und macht die Hände oben zusammen. So, zusammen. Und ein bisschen weiter, dass wir den Vater auch sehen, weil sie ist jetzt der Vater. Also, er ist uns zu einer lebendigen Tür geworden. Das heißt, früher war da ein Vorhang. Um zu Gott zu kommen, musste der hohe Priester schob ihn weg und ging dann dahin. Aber jetzt, Jesus sagt, ich bin die Tür. Er sagt, wer durch mich geht, wer zu mir kommt, wer also Jesus in sein Leben aufnimmt, der geht durch eine lebendige Tür, die Gott geschaffen hat. Wir gehen durch Jesus direkt zum Vater und können jederzeit Freimütigkeit haben, Offenheit, Kühnheit. Und der Vater sagt nicht, was willst denn du hier? Nein, der Vater sagt, der Vater sieht, oh, er ist durch Jesus gekommen. Durch Jesus ist er zu mir gekommen. Und so bleibt noch mal sitzen und ihr bleibt noch mal so zwei Stunden stehen. Den er uns eröffnet hat als einen neuen, lebendigen Weg. Jesus ist nicht tot, hallo? Er ist lebendig. Und wir gehen durch eine lebendige Tür, durch einen lebendigen Weg, das ist durch sein Fleisch. Und einen großen Hohepriester über das Haus Gottes. Vers 22, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt, oder los vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Wir sind jetzt los vom bösen Gewissen. Ist das nicht herrlich? Durch Jesus kriegst du sogar ein gutes Gewissen. Im Alten Testament durch die Opferungen blieb das schlechte Gewissen. Aber Jesus sagt, ich reinige dich, dass du ein gutes Gewissen haben kannst. Wenn ich das auch so sage, selbst wenn du Mist gebaut hast. Er sagt, dann hau nicht, oh, ich habe Mist gebaut, jetzt zu Gott kommen, oh nein. Jesus sagt, schnell durch, der Vater sagt, komm, komm. Oh, und dann kommen wir. Und er sagt, gereinigt durch vom bösen Gewissen. So, dass ständig, wir sind in einem ständigen Reinigungsprozess, nicht wegen uns, sondern wegen Jesus. Johannes 10 schlagen wir jetzt mal auf. Jesus sagt in Johannes 10, ab Vers 7, Johannes 10, Jesus sagt, er ist die Tür der Schafe, er ist der einzige Weg. Also beachte, manche Übersetzungen übersetzen es falsch, ich weiß nicht, ob die Luther es jetzt ist, zum Beispiel, Jesus ist nicht die Tür zu den Schafen. sondern Ora Elberfelder sagt es auch richtig, müsste eigentlich auch hier sein, Hebräer 10, er ist die Tür der Schafe. Ja, Johannes 10, Vers 7. So, Jesus sagt, spricht nun wieder zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Er sagt nicht, ich bin die Tür zu den Schafen. Also es ist, ich verstehe es und ich habe es gestern Abend nochmal nachgeschaut in der Interlinearübersetzung, das ist griechisch-deutsch. Oben ist der griechische Text, unten der deutsche. Und es steht kein Wort zu da und die Interlinearübersetzung übersetzt es ganz einfach falsch. Jesus ist die Tür zu den Schafen. Stimmt aber nicht, er ist die Tür der Schafe. Also er ist nicht die Tür zu den Schafen, sondern er ist für uns Schafe die Tür. Verstehst du? Er ist nicht die Tür zu den Schafen, ja natürlich auch zueinander, aber das steht nicht. Er ist die Tür der Schafe. Wir hatten keinen Ausweg in unserem Leben, aus den Situationen herauszukommen. Und Jesus sagt, ich will, dass du aus deinem ganzen Dilemma und aus deinem Unglück und aus deiner Krankheit und aus allem, was das, ich will, dass du rauskommst. Komm, ich bin für dich die Tür. Komm in mein Reich. Und dann gehen wir in das Reich Gottes ein. Und dort fangen wir an, die Segnungen Gottes zu empfangen und zu genießen. Es ist uns in dem Moment, wenn wir zu Jesus kommen, durch ihn zu Gott kommen, ist uns alles geschenkt. Es steht geschrieben, alles ist euer, weil ihr gehört zu Jesus Christus. Alles ist euer. Nur wir erkennen das nicht alles. Das ist ja genauso. Überlegt doch mal, Weihnachten, ich denke so auch letztes Weihnachten auch mit unserem Enkel. Was hat er von verschiedenen auch Geschenke bekommen und so. Und dann ist der packt ein Geschenk. Also alle Geschenke, die da lagen oder viele der Geschenke, die unter dem Baum lagen, die gehörten ihm. Aber er musste sie nacheinander auspacken. Er kann nicht gleichzeitig alle 5 oder 10 oder was ich Geschenke auspacken. Du packst eins aus und so geht es uns im geistlichen Leben auch. Der Heilige Geist will uns reinnehmen und führt uns dazu, dass wir sagen, pack das mal aus, das ist jetzt wichtig für dich. Und dann packen wir das nächste aus, weil es wichtig ist. Alles, was unausgepackt da liegt, gehört uns schon. Aber wir packen es Stück um Stück aus. Ist auch ausgepackt. Okay, dann weißt du, wie es geht. Ging nicht alles auf einmal. Ist immer nacheinander. Und so ist es auch, der Heilige Geist offenbart uns Dinge und wir packen, aber es gehört uns alles, was noch nicht ausgepackt ist, gehört uns auch schon. Hallo? Sag mal deinem Nachbarn, er hat recht. Okay, sonst höre ich ja gar nichts hier, okay. Gut. Also, alles ist da. Und hier, Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, Amen, Amen, ich sage euch, ego emi, ich bin die Tür der Schafe. Er sagt weiter unten, ich bin gekommen, damit sie Leben haben. Da steht nur ego. Also im Griechischen gibt es Worte, wo man einfach sagt ego, sagt oder auch emi nur, ich bin. Unten Vers 10, da brauchen wir jetzt noch nicht hinkommen, ich bin die Tür der Schafe, eigentlich ich die Tür der Schafe, ich bin gekommen, damit sie Leben haben, sehen wir gleich noch. Also ich bin, da sagt er wieder dieses ego emi. Natürlich sagt er euch schon, ego emi kommt in der Bibel auch anderswo vor, zum Beispiel, sie suchten Petrus und Petrus da es wurde ihnen gesagt, wen sucht ihr denn? Ja, Petrus suchen wir. Und dann sagt Petrus, ich bin's. Aber da fiel keiner um. Damit hat Petrus auch nicht gesagt, er ist jetzt Gott. Sondern er sagt nur, ich bin derjenige. Aber Jesus macht's anders und wir merken das auch, als er verhaftet werden soll. Und dann kommt er hin und dann kommt, wen sucht ihr? Ja, Jesus, den suchen wir. Dann sagt Jesus, ego emi, ich bin. Und alle fallen um, die ihn verhaften wollen. Ja? Oder du bist also Gottes Sohn. Ja, ego emi, ich bin. Du lässt das Gott. Also die Juden wussten ganz genau, was er damit meinte. Aber bei Petrus fiel keiner um. Und bei Petrus regte sich auch niemand auf, weil er ja nicht durch diese Aussage seine Göttlichkeit unterstrich. Aber Jesus benutzt diese Formel, um klarzumachen, wie Gott sich im Alten Testament offenbart, als Mose sagte, wer mich gesandt hat, euch aus Ägypten zu befreien? Dann sagt Gott, sage ihnen, ich bin hat dich gesandt. Der ich bin. Und das ist es, was Jesus sagt. Ich bin die Tür der Schafe. Wir hatten bis dahin keinen Zugang zu Gott. Da war ein toter Vorhang, der versperrte alles. Wir konnten nicht zu Gott. Nur der hohe Priester konnte hinter den Vorhang gehen. Aber jetzt ist ein lebendiger Vorhang und Jesus sagt, ich, Ich bin jetzt die Tür. Es ist ein lebendiger Vor, sagt der Hebräerbrief, wie wir es erst gelesen haben. Vers 8. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Also Jesus ermüdet nie. Okay, bleibt noch ein bisschen stehen. Aber sie machen das schon ganz gut, oder? Ja. Also wir, okay. Vers 9. Johannes 10, Vers 9 jetzt. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch... Nochmal die Tür. Also ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden. Wer Jesus zu Jesus kommt, wird errettet. So, und wird ein- und ausgehen. Wir gehen ein in die Gegenwart Gottes. Wir empfangen dort selber Heilung, Wiederherstellung, Erfrischung. Gott stärkt uns, Gott ermutigt uns, rüstet uns aus mit neuer Kraft. Und dann gehen wir auch wieder hinaus und bringen es den Menschen draußen, die Jesus nicht kennen. Und helfen ihnen. Wir sagen hier, das, was wir in der Gegenwart Gottes erleben, bringen wir zu denen, die Christus nicht kennen. Und wir gehen, und dann bist du vielleicht im Alltag müde durch den Job oder durch deinen Dienst oder auch in deinem Umfeld, wo du ja immer wieder Menschen auf Jesus hin ansprichst. Und das raubt dir Energie. Und dann gehst du wieder in die Tür. Und dann holst du dir wieder neue Erfrischung. Und so, du gehst ein und du gehst aus. Du gehst ein und du gehst aus. Wir haben jetzt einen ganz freien Zugang. Okay, jetzt seid ihr entlassen. Okay, gebt ihnen nochmal einen Applaus. Also ihr seid ja wirklich toll. Ja, und unser Vater hat da ganz ruhig gesessen. Okay. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden. Das ist ein Versprechen. Hallo, das ist ein Versprechen. An anderer Stelle steht, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Ich bin also die Tür. Und wer durch mich eingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Also er meint jetzt nicht, lass uns nach dem Gottesdienst in den Bürgerpark gehen und Gras fressen. Also das ist nicht gemein, nach dem Gottesdienst führt er uns alle zum Grasen in den Bürgerpark. Da gibt es viel Wiese, da gibt es viel Rasen. Nein, das ist nicht. Und da gibt's, und dann irgendjemand bringt noch Wasser und dann schlürfen wir da auch Wasser und sagen, nein, Jesus, wenn er sagt, du wirst ein- und ausgehen und Weide finden. Wir hatten letzten Sonntag, ich bin der gute Hirte. Ich bringe euch, führe euch zu frischen Wassern und auch frische Auen, auch frische Weiden. Damit sagt er, ich werde dich ringsherum versorgen, wo immer du Versorgung und Hilfe nötig hast. Ich bin da, um dich dahin zu führen, damit du in Erfüllung kommst, damit du satt wirst, damit du erfüllt wirst auch mit Gott, mit der Gegenwart Gottes. Ihr werdet Weide finden. Wir haben nicht mehr das Problem, kümmert sich jemand um mich? Wir haben letzten Sonntag gelesen, dass Jesus sagt, euer Vater weiß, dass ihr all das bedürft und er gibt es euch. Er gibt es euch. So, Vers 10, der Dieb kommt nur, Johannes 10, 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Das Wort Verderben ist Apolymie, bedeutet zugrunde richten, von Apo, von weg, und Olio, zerstören. Im Neuen Testament bedeutet es töten, zerstören, ins Verderben stürzen, sei es zeitlich oder auch für die Ewigkeit. Also Jesus sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten, zu verderben. Das ist seine, er will Menschen zerstören, er will alles, was Gott gemacht hat. Und am Anfang, wir sehen in der Schrift, alles, was er gemacht hat, war sehr gut. Und der Teufel, weil er nicht Gott sein kann und weil Gott ihn stürzte, er wollte ja Gott stürzen. Er ging zum Götterberg, hatte ein Drittel der Engel auf seine Seite gebracht und hat gesagt, Gott, wir stürzen dich, du wirst vom Thron runtergehen, ich werde jetzt Gott sein. Und dann hat Gott ihn auf die Erde geschleudert. Und dann wurde die Erde Tohu Wabohu, zerstört. Und dann hat sie, wir wissen nicht wie lange, wie viele Millionen Jahre sie vielleicht da rumgedümpelt ist. Und dann, vor 6000 Jahren etwa, da lesen wir, und der Geist Gottes brütete, vibrierte über dem Wasser und diese Chaos-Erde wurde wiederhergestellt. So, in Kurzform. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen oder ich habe es immer wieder eingeworfen. Der Feind ist also, der Dieb, der Teufel kommt, um zu stehlen, zu verderben. Ich bin gekommen, Ego, damit sie Leben, Zoe, haben und es im Überfluss haben. Ich bin gekommen, damit sie Zoe haben. Nicht einfach nur Bios, nicht nur einfach Leben, sondern Zoe. Jesus sagte, mein Vater hat Zoe in sich. Zoe ist in der Bibel göttliches Leben. Leben, das nur Gott besitzt. Ein Leben, das nie aufhört. Ein Leben, das nicht krank macht. Ein Leben, das gut ist. Ein Leben, das heilsam ist. Also es ist eigentlich Gottes ganzes Sein, Lebenselixier, es ist Gott. Jesus sagt, mein Vater hat Zoe, ewiges Zoe, nie aufhörendes, wunderbares Leben, göttliches Leben. Und dann sagt Jesus, und mein Vater hat mir auch dieses Zoe gegeben. Mein Vater hat mir dieses Zoe gegeben. Und dann sagt er, und ich gebe jetzt dieses Zoe denen, jedem, den ich will. Und er gibt es. Er erklärt es an anderer Stelle, ich gebe es denen, die zu mir gehören. In dem Moment, wenn wir Jesus in unser Leben aufmachen, durch die Tür gehen und gerettet werden, Jesus einladen, unser Leben zu gehen, gehen wir ein in das Reich Gottes. Und in dem Moment empfangen wir dasselbe Leben, das Gott hat, Zoe-Leben. Jesus sagt, ihr habt jetzt auch dieses Zoe-Leben. Gott ist, hat das Zoe-Leben, Jesus hat es von seinem Vater und wir bekommen es von Jesus. Wir haben dasselbe Leben wie Gott auch. Ist das nicht stark? Und das heißt, wir sind nicht dazu berufen, irgendwo nur rumzukrebsen. Aber wenn das Leben mal so krebsreich ist, dass man rumkrebst, dann sagt Jesus, ich würde dir gerne raushelfen. Nur manches Mal betrachten und kultivieren wir das Problem, in dem wir stecken, und wir schauen nicht auf den, der die Lösung ist. Das ist so wichtig, dass wir unseren Blick wegwenden von dem Problem und auf Jesus hinwenden. Deshalb sagt der Hebräerbrief, da ist die euch täglich umstrickende Sünde, das Sünde im ganzen Leben. Ständig werden wir irgendwo versucht, angefochten, versucht, falsche Entscheidungen zu treffen oder zu sündigen. Aber der Hebräerbrief sagt, jetzt führe nicht deinen Kampf fort Sünde, fort, weg mit dir. Nein, das ist ein aussichtsloser Kampf. Der Hebräerbrief sagt, wenn du Anfechtungen, Versuchungen kriegst, dann lass uns wegschauen auf Jesus. Da ist die Anfechtung, die Versuchung. Und wenn wir schauen, in Jesu Namen weg, ich weise es zurück, fort damit. Irgendwann bist du kraftlos. Der Hebräerbrief sagt, es gibt einen einfachen Weg. Wende dem, was das Problem ist, oder der Sünde in dem Fall, wende ihr den Rücken zu und schau auf Jesus, den Anfänger und Vollender deines Glaubens. Wir schauen auf Jesus und du kannst nicht gleichzeitig die Sünde anschauen und Jesus anschauen. Und wenn wir anfangen, Jesus anzuschauen, dann verliert die Sünde an Kraft und auch sie verschwindet aus unserem Blickfeld. So, ne? Wir können so, ich habe keinen Menschen, ich bin allein, alle haben mich verlassen, niemand kümmert sich um mich. Und dann stehen wir, niemand kümmert sich, niemand kümmert sich, niemand kümmert sich. Und der Heilige Geist sagt, Lüge, das stimmt doch gar nicht. Niemand kümmert sich. Doch, der Heilige Geist, das ist nicht wahr, was du sagst. Doch, Heilige Geist, ich sehe das gerade. Der Heilige Geist sagt, du siehst das falsche Bild. Ja, du musst dich umwenden. Jesus kümmert dich um sich. Schau mal auf Jesus. Ach, Jesus, du kümmerst dich. Und dann sagt Jesus, nicht nur ich kümmere mich. Die Gemeinde kümmert sich auch um dich. Da sind deine Freunde, die kümmern sich auch um dich. Da ist deine Familie vielleicht, die sich auch um dich kümmert. Wenn wir auf einmal den Blick wegwenden, merken wir auf einmal, wie viele sich um uns kümmern und um uns besorgt sind. Hallo? Wir müssen nur in die richtige Richtung schauen. Schau in die richtige Richtung. So, ich bin gekommen, damit sie Leben haben. In Johannes 10, 1 bis 2 sagt Jesus, es werden immer wieder versuchen, in die Gemeinde auch Räuber zu kommen. Anders, Paulus nennt sie Wölfe. Jesus nennt Leute, die mit falschen Motiven in eine Gemeinde kommen, Jesus nennt sie Räuber und Diebe. Woran erkennt man einen Räuber und einen Dieb? Daran, dass er ständig kritisiert, dass er ständig rummeckert, dass er ständig meint, er müsste den Lebensstil der Gemeinde kritisieren, er müsste kritisieren, was gepredigt wurde, der predigt nur für mich, der meint nur für mich. Er kommt niemals zu dem Redner selber und sagt ihm, du, das hat mich gerade gestört oder wie hast du das gemeint? Nein, er geht immer hintenrum und diskutiert mit Leuten und macht Leben in der Gemeinde schlecht. Das ist ein Dieb und ein Räuber. Paulus nennt sie Wölfe, die die Herde zerstören wollen. Und Jesus sagt es so, Johannes 10, 1 bis 2 können wir nochmal reintun. Wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür, also durch Jesus, in den Hof der Schafe hineingeht, sondern anderswo hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Also manche Leute versuchen Einfluss zu gewinnen. Sie kommen niemals über den Pastor oder die Ältesten der Gemeinde. sondern sie gehen immer hintenrum zu den Schafen und versuchen, das Leben schlechte Stimmung zu machen. Sie versuchen, also was ihr für eine Gemeindeleitung habt, das ist überall auf der ganzen Welt, betrifft alle Gemeinden dieser Welt, es ist überall so, weil Räuber und Diebe kommen immer. Und wenn jemand von hinten geht, also wie konnte er das so sagen? Warum hat er das denn so gemacht? Dann weißt du, es ist ein Räuber und ein Dieb. Ne? Ganz einfach. Und Jesus nennt ihn einen Wolf, der kommt und die Leute zerstört. Und sehr oft ist es so, dass Leute, die gar nicht zur Gemeinde gehören, sondern die als Gäste kommen und die als Gäste sich dann so verhalten, obwohl man sie freundlich aufgenommen hat. Und da muss man dann manches Mal auch ein klares Wort sagen, weil der Hebräerbrief sagt, du darfst nicht zulassen, dass die Wölfe die anderen zerstören und ihnen die Herzen schwer machen. Jesus sagt also, wer nicht durch die Tür geht, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg und die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass wir immer gemäß dem Wort Gottes anfangen, unseren Lebensstil zu leben und auch in die Gemeinde zu kommen. Wer hinter dem Rücken von Gemeindeleitung versucht, Gemeindeglieder zu infiltrieren oder aufzustacheln, ist ein Dieb, ist ein Räuber. Das musst du einfach festhalten. Das sagt Jesus. Er kommt nicht. Wer wahrhaftig ist und sagt, Gott hat mich in diese Gemeinde geschickt, der kommt zu den Leitern und Ältesten der Gemeinde und der sagt, hör zu, ich glaube, hier ist mein Zuhause, hier ist mein Platz. Wie kann ich mithelfen? Wie kann ich mitarbeiten? So ein Mensch kommt durch die Tür. Aber die Leute, die kritisieren und rummachen, diese Leute helfen nirgends mit, egal wo es ist. Sie benutzen nur ihr Wort zu zerstörerischen Werken. Und Gott sagt, Jesus sagt, das sind Räuber und Diebe. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Der nächste Vers war es, ne? Genau. Ist der Hirte der Schafe. Man kann es so sagen, ich glaube, dass... Was heißt, ich glaube, ich habe erlebt, ich bin ja jetzt schon über 40 Jahre, seit 1976 sind Marita und ich im Gemeindeaufbau und du kannst mir glauben, wir haben manches erlebt. Aber ich weiß noch, als wir noch in der Bleistraße waren, da kam aus Süddeutschland ein paar Leute und sie haben gesagt, ja, wir sind nach Darmstadt gezogen und wir haben eure Gemeinde hier gefunden und wir würden gerne in eurer Gemeinde mit dabei sein. Und so schön, schön, dass ihr Gott dient. Dann waren sie mit uns in diesem Gebetsgottesdienst da, haben auch mit angebetet. Und in mir war immer nur vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Der Heilige Geist signalisiert Vorsicht. Unsere Längergläubigen waren, oh, wie schön, dass ihr, oh, wie schön, oh, wie schön, Umarmung, oh, wie schön, oh, wie schön, oh, wie schön. Und wir hatten eine jungbekehrte Dame da, ein jungbekehrtes Mädel. Und sie kam zu Marita und mir sagt, Herbert, diese Leute, die hier heute Abend gekommen sind, sie sind hier mit Falschheit. Ich merke in meinem Geist, sie sind falsch. Sie wollen die Gemeinde schädigen. Sie wollen Schafe wegnehmen. Es ist was unsauber mit ihnen. Es stimmt was nicht mit ihnen. Und das war das Zeugnis, das wir auch hatten. Aber der Großteil der Gläubigen, die waren, ach wie schön, da kommen doch neue dazu. Weißt du, manchmal sind wir, langjährig Gläubige sind manchmal wirklich mit Scheuklappen unterwegs. So, und dann haben sie sich verabschiedet und bis zum nächsten Mal. Und der Heilige Geist sagt, schick einen der Ordner raus auf den Parkplatz. Und dann habe ich gesagt, würde einer von euch Ordnern mal auf den Parkplatz rausgehen? Und dann stand diese Truppe auf dem Parkplatz. Sie hat alle, die aus dem Gottesdienst rausgingen, abgefangen, hat ihnen einen Zettel in die Hand gegeben mit der Adresse. Also Gott hat uns hierher geschickt in diese Gemeinde. Wir sollen euch sagen, dass ihr am falschen Ort seid und dass wir mit euch was Neues beginnen. Und so haben sie, und dann haben wir sie natürlich des Platzes verwiesen. So, das ist, sie sind nicht durch die Tür, sie kommen hinten herum rein. Und der Teufel versucht immer, Gemeinde zu schädigen und zerstören. Deshalb ist es wichtig, immer wenn Leute rummeckern, rumkritisieren, übrigens beim Meckern, wisst ihr, was Gott dazu sagt? Gott sagt, wenn wir rummeckern, dann wird ihm schlecht, kotzübel. Im Alten Testament und im Hebräerbrief, mich ekelt, wenn Leute rummeckern, sagt Gott. Es kotzt mich an, auf Deutsch gesagt. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, also diese Leute auch, die hinten reinkommen, sie sind nicht in der Wahrheit. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich, Johannes 14, Vers 6. Niemand kommt zum Vater als nur durch Jesus. Er ist der einzige Weg zu Gott. Es gibt keine Religion, durch die man zu Gott kommen kann. Nirgends. Wenn jemand sagt, ich will Gott begegnen und er will es ohne Jesus, kann er nicht zu Gott kommen, geht nicht. Ja? Du kannst nicht über Buddhismus, Hinduismus oder Islam oder wie auch immer zu Gott kommen, geht nicht, weil der Weg zu Gott geht nur über Jesus. Da aber diese Religion Jesus als Gottes Sohn ablehnen, sagt Johannes in seinem zweiten und dritten Brief, im ersten Brief auch, er sagt, ein jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus im Fleisch gekommen ist, als Gottes Sohn im Fleisch gekommen ist, das ist der Antichrist. Das ist ein antichristlicher Geist. Anti bedeutet in der Bibel nicht gegen, sondern anstelle. Eine Religion schaffen anstelle von Jesus. Also Jesus sagt in Johannes 14,6, ich bin, ego e mi, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Petrus und Johannes bezeugen vor dem Hohen Rat dann dasselbe. Jesus war inzwischen zum Vater gegangen. Er war inzwischen wieder als König eingesetzt, auf dem Thron, auf dem Berg Gottes. Und Petrus und Johannes, sie wurden verhört und man hat ihnen gesagt, ihr dürft nicht mehr in diesem Namen Jesus reden. Und Petrus sagt und Johannes sagen, wir können aber nicht schweigen. Es gibt Rettung nur durch Jesus. Apostelgeschichte 4, Vers 12 könnten wir mal aufschlagen. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und es ist in keinem anderen Heil, Soteria, Errettung, Heil, Rettung, von Sozo retten. Denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Also es ist in keinem anderen das Heil, Rettung, Soteria, Rettung. Niemand kann gerettet werden vom Tod vor der Hölle, es sei denn, er hat Jesus. Denn auch kein anderer Name unter den Himmeln ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Wenn du da Apostelgeschichte 4 liest im Zusammenhang, da geht es um Jesus. Sie sagten, dieser ist der Retter, den hat Gott gesandt. Die hohen Priester und Schriftgelehrten, die motzen dagegen. Sie wollen ihn übel mitspielen. Man droht ja den Aposteln immer wieder, sie umzubringen, sie zu töten, weil sie sagen, dass Rettung nur durch Jesus ist. Aber furchtlos bekennen sie, es gibt nur einen Weg zu Gott und das ist über Jesus. Wer andersrum versucht, zu Gott zu kommen, wird Gott nicht finden. Ist nicht möglich, geht nicht. Der Weg, einzige Weg zu Gott ist Jesus. Wenn Leute einfach zu Gott beten und ich will zu Gott kommen und ich will eine Beziehung mit Gott haben, dann sagt Jesus, hat gesagt, mein Vater zieht sie zu mir. Wenn jemand sagt, Gott, ich will dich kennenlernen, dann sagt Gott, dann musst du zu meinem Sohn Jesus gehen. Dann kommen wir zu Jesus, wir nehmen ihn auf und dann kriegen wir Zugang zu Gott. Das hat Gott so festgelegt. Das ist der einzige Weg der Rettung. Auch Paulus lehrt in ganz Kleinasien, also nicht nur in Israel und in den umliegenden Ländern, sondern in ganz Kleinasien, überall wo er hinkam, sagt Paulus, es ist nur ein Mittler zwischen Gott und Menschen und das ist Jesus. Da ist keine Maria, da ist kein Josephus und da ist kein Flambasius und was weiß ich, wie sie alle heißen. Nein, die Heiligen der katholischen Kirche sind eine Erfindung der Kirche. Und es ist uns nicht erlaubt, zu ihnen zu beten. Gott nennt es Götzendienst. Ganz einfach, klar und deutlich. Die heiligste Erfindung der katholischen Kirche. Angefangen hat es damit, dass man also die damals im Römischen Reich, man wollte die Leute dazu bringen, dass sie jetzt das Christentum annehmen. Jetzt waren aber diese Leute gewohnt, zu Isis und zu Artemis und so weiter, zu diesen Göttinnen zu beten, zu den heidnischen Göttinnen. Und sie weigerten sich, sie sagten, wir haben bisher immer eine Mutter, eine Frau angebetet. Eine Frau angebetet. Da hat die katholische Kirche gesagt, wir haben auch eine Frau und dann wurde Maria installiert. Das ist erst Jahrhunderte später gekommen. Dann wurde Maria, ja, bei uns haben wir auch eine Frau, die man anbeten könnte. Und so lockte man die Leute ins Christentum. So, aber das ist nicht Gott. Es ist uns nicht erlaubt. Du sollst dir kein Bildnis machen von irgendeinem Menschen oder von irgendeinem Wesen. Bete sie nicht an. Ausdruck steht übrigens in den 10 Geboten drin. Sollst sie nicht anbeten. Und Paulus sagt, zwar 1. Timotheus 2, Vers 5, das können wir als letzten Vers noch aufschlagen. 1. Timotheus 2, Vers 5. Er gibt dem jungen Leiter Timotheus folgenden Hinweis oder folgenden Aufforderung. Das ist es, was wir lehren. 1. Timotheus 2, Vers 5. Einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen. Der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab. Das Wort ist, Lösegeld ist Antilytron, das heißt anstelle Lösegeld, also Anti anstatt, Lytron ist Lösegeld, als anstelle Lösegeld. Wir mussten eigentlich sterben, wie ich eingangs schon sagte. Aber Jesus sagt, ich komme an eurer Stelle. Ihr sollt nicht ans Kreuz genagelt werden, ich lasse mich für euch ans Kreuz nageln. Ich sterbe für euch, anstelle für euch. Eigentlich musste unser Blut fließen, es hätte nur keine Rettung gemacht, sondern Weg zur Hölle. Und Jesus sagt, ich sterbe für euch, damit ihr nicht in die Hölle gehen müsst. Und deshalb, weil Jesus dieses Opfer gebracht hat, sagt Gott, ist mein Sohn der einzige Weg, zu mir zu kommen. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Manche Leute sagen, meint Jesus wirklich, niemand kommt zum Vater als nur durch mich? Ja, wenn du das nicht glaubst, dann kannst du auch nicht glauben, dass das Blut Jesu dich von aller Sünde reinigt. Wieso picken wir manchmal Bibelstellen? Die passen nicht. So, oder andere Leute sagen, ja, die ganze Fülle Gottes gilt für mich und ich nehme Wohlstand und Gesundheit und Reichtum. Aber das andere, hey, das andere gilt nicht. Doch, es gilt alles. Die Bibel sagt, die Summe des Wortes Gottes ist Wahrheit. Die Summe des Wortes Gottes ist Wahrheit. Das heißt, das gesamte Wort ist die Wahrheit. Das gesamte Wort ist die Wahrheit. So, also Timotheus, hör zu, das ist es, was du lehrst, auch in den Gemeinden in Kleinasien. Es ist nur einer Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, für alle auf der ganzen Welt. Dass er sich als Lösegeld für alle gab, zeigt, dass alle nur durch ihn und über ihn gerettet werden können. Sonst hätte er sich nicht als Lösegeld für alle geben müssen. Aber er gab sich für alle, weil alle nur eine Chance durch ihn haben. Rettung ist allein in dem Namen Jesus. Und deshalb sagt ja Jesus, was wir erst gelesen haben, ich bin ego emi, ich bin Gott. Und ich bin der Weg und die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Und die Bibel sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, allein anbeten. Wir sollen den Vater anbeten und wir beten Jesus an. Aber die Bibel erlaubt uns nicht, irgendwelche Personen oder Heilige anzubeten. Hinzu kommt noch, nach der Bibel sind wir nicht nur Priester, sondern wir sind Heilige. Hast du Jesus in dein Leben aufgenommen? Echt? Dann bist du eine Heilige. Nach der Bibel, da steht geschrieben, heilig bist du nicht, weil du so gut bist, sondern weil du den guten Jesus in dich aufgenommen hast, von dem Moment an bist du eine Heilige. Ja, das ist ja, was Paulus allen schreibt. Ihr Heiligen und Geliebten, in Ephesus, ihr Heiligen in Kleinasien, ihr Heiligen dort. Er bezeichnet immer die Gemeinden, die Gläubigen, alle als Heilige. Wir sind Heilige. Ich bin ein Heiliger. Also wir beten keine Heiligen an. Gott erlaubt es nicht. Er erlaubt es nicht. Er sagt, er ist der, den wir anbeten und seinen Sohn Jesus. Den beten wir an. Und das ist so wichtig für uns. In keinem anderen ist Heil als nur in dem Namen Jesus. Und er ist die Tür. Die Männer haben das hier demonstriert und wir gehen ein in die Gegenwart durch Jesus. Wer anders will, wer versucht über Heilige reinzukommen, läuft vor eine Wand. Wer versucht über Heiligen sowieso da reinzukommen, der läuft in ein Labyrinth ohne Ausgang. Man kommt nicht bei Gott an, weil die Schrift sagt, wenn wir Gestalten, Personen anbeten, die zum religiösen Kultobjekt gemacht wurden, dann beten wir in Wahrheit Dämonen an. So steht es. Okay, und das ist so wichtig. Wir kommen nicht zum Heiligen dem und dem. Und wir, oh, da versuchen wir es mal bei dem. Da sagen, hey Leute, dann geht doch direkt durch zu Jesus. Warum macht ihr all diese Umwege? Ich war mal mit Marita in Barcelona, in der Riesenkathedrale. Ich weiß nicht, war schon mal jemand dort in Barcelona? Riesenteil, ne? Und ich muss dir sagen, wir sind dann gegangen und dann habe ich mir, die sind ja die ganzen Heiligen, die sind hinter so Gittern eingesperrt. Ja, ich meine, dass sie nicht abhauen können oder wie, keine Ahnung. Also es war auf jeden Fall, du gehst da durch die Riesenkathedrale, du gehst da drin und überall sind sie. Und überall in den ganzen Heiligenschreins mit den Figuren, mit den verschiedenen Namen, da lag Geld drin, da lagen Blumen drin, da waren Kerzen durch die Gitter gesteckt. Und dann gab es eine Box, da war Jesus hinter Gittern. Da war nichts drin. Ja, so. Da war nichts drin. Und dann weißt du, wie Menschen irregeführt werden. Und das ist das Schlimme. Vielleicht war ein Blümchen da mal drin von irgendjemand, der Mitleid hatte mit dem armen Jesus, der da hinter Gitter hockte. Aber der andere, überall, Geld, Blumen, Kerzen, aber Jesus nicht. Da merkt ihr, wie Menschen in die Irre laufen. Und was der Teufel sagt, ihr könnt alles anbeten, aber nur nicht den Jesus. Ihr könnt allen eure Knie beugen, nur nicht Jesus. Aber die Schrift sagt, es kommt der Tag, da werden alle Engel, Dämonen, Satan selbst, alle werden niederfallen, Jesus anbeten und bekennen, du bist wirklich der Sohn Gottes. Es kommt der Tag. Aber bis zu dem Zeitpunkt wollen wir Menschen den Weg zum Leben bringen, den Weg zum Leben zeigen. Und das ist unsere Aufgabe. Also, Jesus, in dieser ganzen Folge von Ich Bin, Jesus sagt, ich bin die Tür. Früher war da ein toter Vorhang. Da konnte nur der Hohepriester rein. Jetzt ist Jesus der lebendige Vorhang, die lebendige Tür. Hebräerbrief nennt ihn sogar den lebendigen Vorhang. Wir gehen durch Jesus rein und wir können jederzeit in der Gegenwart Gottes sein. Jeder, der zu Jesus kommt, hat Zugang zu Gott. Wer nicht Jesus hat, wer Jesus ablehnt, hat keinen Zugang zu Gott. Egal wie viele Kerzen oder Kruzifixe er macht, es nützt nichts. Nur durch Jesus kommen wir zu Gott. Es gibt keinen anderen Weg. Und Jesus hat es eindeutig gesagt. Also wir sollten nicht nur sagen, er ist mein guter Hirte. Er sagt, ich bin auch der Weg, der einzige Weg, durch den man zum Vater kommt. Dann müssen wir das genauso glauben. Und er sagt, ich bin Ego Emi. Ich bin der Weg. Halleluja. Er ist gut, oder? Überleg doch mal. Und du kannst los sein vom bösen Gewissen. Ja? Du sagst, oh Herbert, manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen. Du kannst eins wissen, es kommt nicht von Gott. Gott macht uns kein schlechtes Gewissen. Wir uns selber bei unseren Taten, oder der Teufel kommt und sagt, nicht nur, es war, Der Teufel kommt immer, setzt nur einen drauf, um dir das Leben schwer zu machen. Aber wenn du ein schlechtes Gewissen hast oder Not hast, dann sagt Gott, komm mit Fröhlichkeit zum Thron der Gnade. Komm mit Freudigkeit. Und das ist da, wie wir das mit dem Bild sahen, dieser Bundeslade. Das war das Heiligtumzentrum irdisch. So, und er sagt, du kannst jetzt jederzeit frei zu Gott kommen, weil Jesus für uns die Tür wurde. Ego emi, die Tür für die Schafe. Bist du sein Schaf? Ja. Du bist sein Schaf? Ja, da hat schon jemand gemäht. Okay. Also, ja, wir sind seine Schafe. Wir sind so. Also, und wenn du heute Morgen hier bist und du hast Jesus noch nicht in dein Leben aufgenommen, dann bist du noch nicht sein Schaf. Dann bist du auch noch nicht gerettet. Und wenn du hier bist heute Morgen und sagst, ich kenne diesen Jesus noch nicht, ich habe ihn noch nie gebeten, Herr meines Lebens zu sein, dann kannst du heute Morgen sagen, Herr Jesus, würdest du bitte in mein Leben kommen? Du sollst von heute an mein Herr sein, mit dir will ich jetzt mein Leben leben. Und dann wird Jesus in dein Leben kommen und dann hast du freien Zugang zu Gott. Dann kannst du eingehen. Und dann kannst du ausgehen und dann kannst du reingehen und dann kannst du wieder rausgehen. Und einfach und überall, wo du, wenn du rausgehst, trägst du die Gegenwart Gottes mit dir herum. Warum? Weil er in uns wohnt. Amen. Okay. Gott segne euch, wünsche eine gute Woche und immer durch die Tür rein. Nicht durch die Fenster, nicht hintenrum, nicht über die Mauern springen, nicht übers Gatter springen, dann bist du ein Räuber und ein Dieb. Immer gerade, ehrlich, wahrheitsgemäß geradeaus. Okay? Ja. Das ist so.